Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Und es kann nicht sein, dass gewisse Bundesländer wie Kärnten oder Tirol oder Vorarlberg oder Salzburg auch sagen, auf unseren Bergen darf keine Windräder, dürfen keine errichten.
Dr. Gerhard Heilingbrunner ist Jurist, Gastronom und eine der prägendsten Stimmen der österreichischen Umweltbewegung. Als langjähriger Präsident des Umweltdachverbandes hat er über Jahrzehnte hinweg den Naturschutz in Österreich entscheidend mitgestaltet. Im Zeitgespräch gibt er persönliche Einblicke in sein Leben und spricht über Verantwortung und die Zukunft unserer Natur.
Gerhard Heilingbrunner, danke, dass wir heute bei dir sind, in diesem Paradies hier am Himmel, an der Spitze des 19. Bezirks in Wien. Es ist großartig, was du da hier auf die Beine gestellt hast. Wie geht's dir da damit? Du hast den Lebenskreisbaum. Kannst du uns das ein bisschen erklären da?
Ja, hier am Himmel ist eigentlich, das ist die Krönung meiner Arbeit in meinem Leben. Hier vereint sich einfach alles, Natur, Kultur, mit dem Lebensbaumkreis, mit den sprechenden Bäumen, mit dem Weingarten, auch mit der Sissi-Kapelle, also ein Crossover direkt in der Stadt Wien, ja, und eigentlich ein paar Minuten weg von der Stadt Wien, aber mit Blick immer auf die Stadt. Und deshalb bin ich auch so als Niederösterreicher, als südlich, als Waldviertler mit der Stadt sehr eng verbunden und bin der Stadt Wien auch sehr, sehr dankbar.
Der Ausblick ist gigantisch. Es ist ein Naturparadies, eine Oase, die beeindruckend ist.
Es ist ein Erholungsgebiet, ja, für die Wienerinnen und Wiener, aber auch für die Niederösterreicher, die einfach hier reinwandern, sozusagen quasi. Wir sind hier mitten im Biosphärenpark, Wienerwald, wunderschönes, ja, Schutzgebiet. Und ich hoffe, dass es auch weiter so bleiben wird.
Lieber Gerhard, wir kennen den Gerhard Heilingbrunner in unterschiedlichsten, aber ganz, ganz wichtigen Funktionen. Du bist Jurist, ja, hast Rechtswissenschaft studiert, warst viele Jahre lang der Präsident des Umweltdachverbandes, bis jetzt der Ehrenpräsident, und du bist, wenn man das sagen kann, sowas wie das ökologische Gewissen Österreichs.
Naja, das ist schon ein bisschen sehr hochgegriffen.
Naja, aber so wirst du kommentiert.
Aber ich war in vielen Bereichen sozusagen einfach an vorderster Front auch mit dabei. Ging es um das Ispertal, die Rettung des Ispertals im südlichen Waldviertel, um das Kamptal. Dann als beginnender Student war ich auch bei Zwentendorf auch dabei, aber von der Hochschülerschaft. Und dann natürlich halt bei Heimburg mit der großen Auseinandersetzung.
Da hast du damals eine ganz große Öffentlichkeit hinter dir gehabt.
Erst einmal das und mit der Krone-Zeitung und mit vielen Medien natürlich eine sehr massive Unterstützung letzten Endes gehabt und auch von der Bevölkerung. Und zwar ist einfach wichtig, dass auch die Österreicherinnen, und wir haben immer gesagt damals, Österreich ist in unserem Lager in Heimburg.
Du hast ja damals sogar den Prinz Philipp, glaube ich, in die Auge gebracht, ne?
Ja, das war eigentlich immer vom WWF sozusagen in die Auge gebracht. Ja. Also war auch, aber ich bin ein aufrechter Republikaner. Ja,
aber das schließt ja das andere aus. Im Hofamt Briel im Waldviertel geboren und im niederösterreichischen Ispertal aufgewachsen. Hofamt Briel. Manche Waldviertler Gemeinden nennen sich Amt.
Ist das so historisch? Hat mit dem eigentlich nichts zu tun. Mein Vater war da 30 Jahre lang Bürgermeister in Hof am Briel, und damit habe ich auch sozusagen mit der Muttermilch sozusagen auch schon das politische Leben und vor allem Leben mit der Bevölkerung sozusagen auch mitbekommen.
Mitbekommen und miterlebt. Und wie bist du dann sozusagen, wie war der Weg zum Aktivisten für ökologische Fragen?
Das hat begonnen bei uns zu Hause direkt. Ich komme ja vom Bauernhof. Ich bin bin vom Bauernhof hier wieder auch in Wien am Bauernhof, im Weingarten am Himmel. Aber es ist einfach so gewesen, dass man damals den wunderschönsten Bach, Forellenbach, die Isper sozusagen energetisch verrohren wollte und ein Kraftwerk bauen wollte. Und dann, das haben wir und meine Freundinnen und Freunde einfach versucht zu verhindern. Das war das Erste und das ist zum Erfolg gekommen. Da war damals noch der Landeshauptmann Ludwig hier im Amt und Würden und der hat letztendlich das ausgegeben. Und wir als Bürgerinitiative haben wir damals auch einen Bauernmarkt gemacht, initiiert das erste Mal in Nöchling im Ispertal. Das ist sehr gut angekommen bei der Bevölkerung, weil wir wollten auf der einen Seite, wo wir einfach sehr standhaft und inhaltlich klar und deutlich sind, aber trotzdem mit der Bevölkerung einfach zusammen, mit den Menschen einfach zusammenarbeiten. Und deshalb haben wir einen Bauernmarkt dort gemacht. Und dann ist es einfach weitergegangen, die Initiativen, bis ins, im Kamptal, dort hat es auch dann ein Problem gegeben mit der Verbauung des Kamptals, auch ein Kraftwerk. Dann hin bis Zwentdorf, das ist ein bisschen ein anderes Kraftwerk gewesen, wie ein Wasserkraftwerk.
Natürlich. Aber da warst du auch schon engagiert.
Da war ich schon engagiert, aber nur zettelverteilenderweise, aber nicht, nicht ganz.
Und dann kam das Jahr 1984, also 42 Jahre vor unserer heutigen Zeit, mit dem Projekt Heimburg. Und da warst du dann sozusagen gleich von Anfang an auch bestimmend dabei.
Da war ich von Anfang an mit der bestimmend dabei und habe auch gemeinsam sozusagen mit meinen Freundinnen und Freunden einfach die Abbesetzung organisiert, obwohl wir das nicht, obwohl das eigentlich sozusagen in unseren Schoß gelegt worden ist, die Abbesetzung, durch das Vorgehen der damaligen Bundesregierung, durch das tollpatschige Vorgehen der damaligen Bundesregierung. Und wir haben zuerst begonnen mit dem Günter Nehling, das war mein väterlicher Freund, die Jörg Maute hatte ich die Idee gehabt, sozusagen die Tiere zu sprechen zu lassen.
Und
habe organisiert die Pressekonferenz der Tiere und das war der Startschuss sozusagen für die Heimburg-Aktion 1984. Und dann nachfolgend dann im Winter 84, 85, dann die mit der Aubesetzung.
Und es hätte damals in der Planung schon einen massiven Einschnitt dort in die Natur im
Heimburg. Das hätte die Zerstörung der gesamten Donauauen, der freifließenden Strecke östlich von Wien, zwischen Wien und Bratislava bewirkt und das wäre die Konsequenz letztendlich gewesen, mit allen möglichen Auswirkungen auf die Natur und auf die Schönheit der Landschaft dort auch. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, nein, das wollen wir nicht. Und haben dann das auch eingebettet in ein Volksbegehren, im Konrad-Lorenz Volksbegehren, unterstützt damals von der Kronenzeitung, aber auch vom Kurier und von den damaligen Medien, wurden wir ganz massiv unterstützt und deshalb ist es dann auch nicht nur um den Schutz der Natur gegangen, sondern es ging auch darum, um den Schutz der Demokratie, der demokratischen Rechte, das waren es auch sehr, sehr wichtig und wesentlich. Und man hat gesagt, man kann ein Volksbegehren nicht einfach sozusagen einfach niederprügeln. So wie man mit Demonstranten niederprügelt, kann man kein Volksbegehren niederprügeln. Und und das wird dann zum
Ich glaube, die Regierung ist dann kurz vor Weihnachten, glaube ich, 84 war das umgeschwenkt. Ne?
Ich war damals bei den, als Obmann des Konrad-Lorenz Volksbegehrens hatte ich damals sozusagen die Zusammenstellung für die Verhandlungen mit der Bundesregierung übrig gehabt. Und wir haben da wochenlang verhandelt. Aber die Regierung war so tollpatschig und die hat einfach damals gesagt, okay, wenn am Morgen nicht geräumt ist, die Au und die Auschützer nicht so freiwillig gehen, wird die Au geräumt. Und dann sind noch mehr Leute gekommen. Also die Wirkung ist eigentlich noch intensiver geworden letzten Endes. Schlussendlich waren dort einmal ein Tag der Schande, das war der 19. Dezember 1984, wo dann die Polizei aus ganz Österreich zusammengezogen worden ist und geprügelt hat dort. dort an dem Tag der Schande sind dort dann die 10.000 Leute in der Nacht, haben übernachtet.
Ja.
Das in den kalten Wintertagen.
Das war ja für euch dann auch eine große logistische Herausforderung.
Das war eine enorme logistische Herausforderung, ja.
Weil da habt ihr, glaube ich, in irgendeinem Gasthaus war die Zentrale oder das, ja.
Ja, das war eine enorme Herausforderung. Ja. Es war mehrfache Herausforderung. Am Anfang mussten wir einfach, habe ich selber bei uns, aus unserem Büro, mit dem Aufbesetzungsbüro, haben wir hier oben die Gulaschsuppen selber gekocht und untergebracht.
Ja.
Und dann nachher sind aber die Leute dann nachher gekommen, weil es einfach immer intensiver geworden ist.
Aber ihr wart in der Bewegung, kommen wir jetzt ein bisschen so ins Politische, ihr wart in der Bewegung damals die Ersten, die sozusagen mit einer hohen Symbolkraft auch gearbeitet haben, wenn man sich die Konferenz der Tiere zum Beispiel anschaut.
Genau.
Und das war durchaus auch sozusagen im Trend der Zeit.
Das war im Trend der Zeit und die Pressekonferenz der Tiere. Und wir haben dort bei der Pressekonferenz der Tiere, wo dann der Auftakt für das Konrad-Lorenz-Volksbegehren und auch für die Abbesetzung letzten Endes dann erfolgte, haben wir dort zum Beispiel die Winzer aus Baden eingeladen und die haben dort in Fässern Wein gebracht und am Stephansplatz haben wir dort getanzt.
Ich
habe mich damals mit der Maria Biel getanzt.
Ja,
habe mich sogar verliebt in sie ein bisschen. Es war wunderschön.
War es auch die Geburtsstunde der Grünen?
Das möchte ich nicht so sagen, das glaube ich nicht, sondern es war eigentlich sozusagen, die Grünen, die als Parteien waren ja damals total zerstritten.
Ja.
Die alternative Liste auf der einen Seite und die vereinten Grünen auf der anderen Seite.
Ja.
Und der Günther Nenning und ich haben gesagt, so, wir vergessen diese Streitereien, wir wollen mit denen allen nichts zu tun haben, wir machen unsere Sache selber.
Ja.
Und haben ein überparteiliches Komitee gegründet, wo auch von der Pepe Chap war dabei, Alfred Gusenbauer war dabei, ÖVP, Jörg Maute und. Also sehr breit.
Breit.
Das war uns einfach eine wichtige Geschichte.
Es war sozusagen so der Beginn oder der erste ganz, ganz große Schub sozusagen zur Ökologisierung der politischen Thematik.
Genau,
ne?
Danach hat auch die Bundesregierung, Sinowatz, hat dann auch reagiert und der Umweltminister war der Kreitzer, die haben dann reagiert, dann hat es die erste Regierungskonferenz für Umweltfragen gegeben. Und eine der Konsequenzen war damals, dass der Katalysator damals 1984 in Österreich beschlossen worden ist
von
der Bundesregierung.
Unter
anderem. Und auch das Gesetz für den umfassenden Umweltschutz.
Ich verstehe. Du hast ja dann dein Engagement in den darauffolgenden Jahren fortgesetzt. Es ist dann zwei Jahre später gleich die Katastrophe von Tschernobyl passiert. Wie ist dann für dich sozusagen im Engagement für Umweltschutz, ökologische Fragen weitergegangen?
Ja, ich hatte damals die Chance, ich bin von der einen Seite sozusagen von der Demonstrationsseite in das Ministerium als Kabinettschef von der Marilis Fleming
das habe ich doch gesehen.
War vier Jahre bei Marilis Fleming, bin sozusagen auf der anderen Seite gewesen, letzten Endes in der Vollziehung der Gesetze letzten Endes zuständig gewesen ist. Habe aber dort niemals verloren, sozusagen mein Blick darauf, dass das, was wir mal vorher gemacht haben, auch umgesetzt wird. Für mich war damals als Verantwortlicher bei Marilis Fleming ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam mit Wien und Niederösterreich den Nationalpark Donau anschaffen.
Ja.
Der erst auch letztendlich dann gelungen ist mit Michel Häupl und Erwin Bröll, ist er 1994 der Nationalpark Donauen ausgerufen worden. Und da war ich dann schon sehr zufrieden.
Zwei Politiker, die sich auch ganz besonders sozusagen für
sehr gemocht haben. Und das war eine ganz wichtige Geschichte, dass einfach Wien und Niederösterreich zusammen ist. Und ich damals im Ministerium letztendlich mit Unterstützung von Marilis Fleming, von der Umweltministerin, tatsächlich den Nationalpark einfach realisiert haben. Und damit war das Geschichtige, wichtig ist in einem arbeitsreichen Leben, ist dass man die Geschichte auch zu Ende bringt.
Ja.
Das heißt, eigentlich nicht anfängt und dann zwischendurch aufhört, sondern die Geschichte auch zu Ende bringt.
Aber jetzt gibt's ja viele Umweltaktivisten, aber dir ist es gelungen, sozusagen so ein Ort, das Gewissen der Umweltschützer zu sein. Wie schafft man das?
Wenn man einfach lange daran arbeitet und einen langen Atem hat, dann kriegt man auch das Gewissen dazu.
Du hast schon noch weitere Akzente gesetzt. Du hast zum Beispiel das Kuratorium Rettet den Wald gegründet.
Das Kuratorium Wald mit den ganzen Fragen Waldsterben und so weiter und welche Möglichkeiten es da gibt und zu tun ist. Ja.
Und das ist so in den nächsten Jahren dann weitergegangen. Da hast du diesen Umweltdachverband.
Umweltdachverband war ich 20 Jahre lang Präsident.
Ja.
Hab dort natürlich in verschiedenen Umweltbereichen intensiv einfach gearbeitet, die heiklen Themenbrüche.
Jetzt bist du Ehrenpräsident des Umweltdachverbandes.
Jetzt bin ich Ehrenpräsident, trotzdem als Kuratorium Wald
und hier
im Himmel auch
eine starke Stimme.
Nach wie vor einfach aktiv.
Wenn wir jetzt ein bisschen springen in die Gegenwart, wo sind denn heute so die großen ökologischen Herausforderungen? Was würdest du heute der Politik auf die Reise mitgeben?
Also die größte ökologische Herausforderung ist sozusagen der Gegensatz zwischen Erhaltung der Natur und der Erhaltung des Landschaftsbildes in Österreich und die Versorgung der Energie.
Ja.
Und die Bereitstellung, die Versorgung der Energie. Wir erleben das jetzt ja alle hautnah mit den Kriegen am Persischen Golf, mit allen möglichen Verwerfungen und so weiter. Und das ist eine der größten politischen Herausforderungen, die es geben wird, die man einfach angewöhnt. Und da glaube ich auch, da müssen sich auch die viele NGOs von meiner Seite her, betrachte mich noch, direkt an der Nase auch nüpfen und sagen, okay, ich kann nicht die Wahrheit gepachtet haben einfach, sondern ich muss schon darauf schauen und ich muss auch Kompromisse eingehen.
Ja.
Aber mir wird das nicht gehen. Es wird leider Gottes Kompromisse notwendig sein, wenn wir die Energie, die wir in Zukunft brauchen werden, und das wird sehr, sehr viel sein, einfach wirklich nicht generieren können.
Ja.
Ich kann nicht einfach sagen, ich bin gegen jedes Windrad, ich bin gegen jede Photovoltaikanlage auf einer Wiese und so weiter, sondern ich muss auch Kompromisse da eingehen. Und ich kann auch auf der dritten Seite sagen, und ich nutze die gesamte künstliche Intelligenz mit dem enormen Energieverbrauch. Passt da irgendwas nicht zusammen.
Welche Formen der Energiegewinnung würdest du priorisieren?
Also ist natürlich die erneuerbaren Energien, die müssen wir ganz massiv ausbauen. Ja. Und es kann nicht sein, dass gewisse Bundesländer wie Kärnten oder Tirol oder Vorarlberg oder Salzburg auch sagen, auf unseren Bergen darf keine Windräder, dürfen keine errichtet werden. Das geht einfach nicht. Man muss Zonen schaffen, aber man darf sie nicht überall machen. Man muss es eine ausgeklügelte Raumplanung machen und dann sagen, okay, dort passt es hin und dort schlucken wir die Windkraft auch letzten Endes und auch die Beeinträchtigung der Landschaft, und dort passt es nicht hin, dort lassen wir freie Landschaft.
Und die Verbindung mit Windrädern und unten dann die entsprechende landschaftliche Nutzung rundherum, ne?
Genau.
Ja.
Und dann die ganze Speicherkapazitäten, da muss einfach auch die Regierung ganz massiv einfach Geld in den Forschungsbereich hineingeben und auch die E-Wirtschaft, dass man wirklich die Kraft, die wir bekommen, die Energie, dass man die auch entsprechend speichern und dann zum bestimmten Zeitpunkt.
Und die modernen Formen wie Geothermie, das ist natürlich...
Geothermie gehört natürlich absolut auch dazu und so weiter. Es wird allen vielen NGOs wird im Moment schon ziemlich schlecht, wie es einfach jetzt mit dieser Atomkraftdiskussion weitergehen wird. Gerade wir in Österreich wissen ja wir sind ja von Atomkraftwerken umgeben, mit allen Gefahren, die da letzten Endes mittendrin sind. Aber wir werden uns auch dieser Diskussion stellen müssen. Ich sage nicht, dass wir für Atomkraft sein, aber wir werden diese Diskussion führen müssen.
Ja.
Ernsthaft, ehrlich und offen.
Aber Ausstieg aus den fossilen Energien.
Der Ausstieg aus der fossilen Energie ist eine absolute Notwendigkeit. Man sieht es wir sind ja abhängig, entweder sind wir dann von Russland abhängig oder wir sind von Iran abhängig oder von Saudi-Arabien abhängig. Das heißt, wir müssen aus dem aussteigen und wir müssen auf der anderen Seite auch schauen, wie können wir den Energieverbrauch, der in Zukunft noch wirklich verdreifachen, vervierfachen wird, wie können wir den doch reduzieren und in den Griff bekommen.
Das so, ist eine und wir haben uns ja auch kennengelernt, als du bist ja auch ein großer Verfechter, weil wir sind da jetzt am Stadtrand, aber wir sind noch mitten in Wien. Du bist auch ein großer Verfechter des Ausbaus der öffentlichen Verkehrsmittel.
Das finde ich auch eine absolute wichtige Geschichte, der Ausbau. Das ist ja eigentlich im Prinzip das, was die ÖBB jetzt macht, auch mit den Basistunneln, mit Choralmtunnel, mit Semmering Basistunnel. Das ist eine Zukunftsinvestition.
Ja.
Und da müssen auch NGOs, es waren ja sehr viele NGOs auch gegen den Semmering Basistunnel. Und da muss man einfach von seinen persönlichen Sachen ein bisschen etwas zurückgeben und man muss einfach Kompromisse, was das betrifft.
Da warst ja du eine starke Stimme.
Da muss man das machen und das ist genauso ja. wie die Verbindungsbahn.
Ja.
Ich kann nicht einfach eine Verbindungsbahn, die notwendig ist zwischen Hauptbahnhof und Westbahn, kann ich nicht sagen, nein, die brauche ich nicht.
Ja, ja.
Weil Lärm da ist oder so irgendwas. Das ist ganz klar, aber es muss es gewisse Notwendigkeiten jetzt geben und die muss man akzeptieren.
Aber ich kann mich erinnern, Gerhard, wie du warst ja dann eine der verbindenden Kräfte beim Semmering Basistunnel und hast ja ganz entscheidend mitgeholfen, dass dieser Streit zwischen Niederösterreich und der Steiermark ein Ende findet.
Genau, ne? ja, damals. Mit Steiermark.
Ja. Und so ist der Semmering Basis.
Ja, da sind die NGOs dahergekommen und sagen, der ganze Hochschwamm rinnt aus, der ganze Gebirgsstock, das Wasser rinnt aus.
Ja.
Es ist zwar ein bisschen was passiert, aber das ist alles in den Griff gekommen.
Ja. Und wir werden 2030, wird es, glaube ich, so weit sein, dass der Semmering
Basis... Da muss man vorstellen, also in 2-3 Stunden ist man von Wien wie in Klagenfurt.
Ja.
Und dann ein paar Stunden weiter, sie ist man schon in Venedig.
In Venedig und seit Neuestem auch die Direktverbindung nach Triest.
Nach Triest.
Jetzt hast du dann dieses wunderschöne Areal hier am Himmel gestaltet. Wo sind denn da die ganz großen? Man sieht Weingärten, du hast den Lebensbaumkreis, da hinten die Sissi-Kapelle, Gastronomie.
Kinderspielplatz,
großartiger Kinderspielplatz, ja. In einer traumhaften Umgebung. Wie bist du überhaupt auf die Idee da gekommen?
Erst einmal eine Wahltante von mir, die Matthias Fuchs, war eine Keltenforscherin. Ja. Die war bei uns am Bauernhof im Waldviertel. Da war ich nur ein kleines Bübchen mit 5-6 Jahren. Ja. Und die hat mir das alles erklärt und die hat ein Buch geschrieben über die Wiederkehr der Kelten, war eine Sinologin. Ich musste damals, Gerd, man muss sich mal vorstellen, als Bauernbub am Bauernhof im Waldviertel lerne ich eine Hoferzieherin unter Anzeichen, eine Bauernhoferzieherin hatte ich und die hat mir Chinesisch gelernt. Ich musste dort am Bauernhof, unter Anführungszeichen, aus der Mao-Bibel vorlesen. Ich hatte auch Chinesisch gelernt dort, kann aber jetzt kein Chinesisch mehr, nur Schriftzeichen. Und hatte in den 60er Jahren, hatte ich alles mitbekommen über die damalige Kulturrevolution Maos in China. Weil die Professoren von den Sinologen waren alle bei uns im Waldviertel und ich habe die ganzen Informationen aufgesogen wie ein Schwamm letzten Endes und habe aus der Mao-Bibel dann vorgelesen. Ich wusste natürlich in der Form nicht, was der Mao dort alles aufgeführt hat, wie viele Leute das so umgekommen sind und so weiter. Und wie ich dann im Gymnasium in Weidhof an der Ips war, hat man...
ein legendäres Gymnasium.
Und ich hatte in Weidhof an der Ips.
Ja.
Und hatte ich den Spruch gehabt, ich bin der kleine Mao, weil ich habe denen allen erklärt und auch den Professoren erklärt, was gerade in China passiert
in den
60er Jahren mit der Kulturrevolution. Ja. Und deshalb habe ich damals den kleinen Titel Kleine Mao gehabt.
Ja.
Aber das ist bald wieder alles
und
weggegangen.
Das Chinesische hat da ein bisschen Einfluss.
Und meine Waldtante war auch eine Keltenforscherin, hat bei unserem Bauernhof geschrieben, das Buch Die Wiederkehr der Kelten.
Ja.
Da bin ich auf dieses Jahrtausende alte Wissen der Kelten gekommen und vor allem, wie die das Leben angegangen haben und wie einfach das letztendlich war und wie hart das auch letztendlich war. Und da bin ich auf den Lebensbaumkreis gekommen und das war für mich so interessant, dass ich das aufgesaugt habe, wieder dann nach Wien mitgenommen habe und habe dann angefangen, die Ideen zu entwickeln, wie kann man das, diesen Lebensbaumkreis, den keltischen in Natur sozusagen umsetzen, errichten, wie kann man das umsetzen. Und da hatte ich einen sehr guten väterlichen Freund, das war der Rudi Edlinger.
Ja.
Der ist auch der Spiritus Rector hier beim Himmel.
Ja, ja.
Und der war so begeistert von dem und der hat mir einfach gesagt, hat er mal so draufgeklappt und hat gesagt, du Gerhard, du magst ein Schwarzer sein, ich bin ein Roter, aber wir machen die Geschichte.
Sicher.
Und das war einfach wirklich ein wunderschöne Geschichte.
Einzige, was
man
in Verbindung mit Rudi Edlinger noch fehlt, ist die Rapidfahne, aber das kann er gemacht. Du,
ist es losgegangen und dann war auch der Bürgermeister bei der Eröffnung da, es waren alle Minister möglichen da bei der Eröffnung, wie wir den Lebensbaumkreis eröffnen und natürlich auch die Kronenzeitung Hans Dichernd.
Ja. Aber man darf auch eine Patenschaft bei dir für die Bäume
eine Frauenpatenschaft auch übernehmen als Firma. Ja. Wäre das einfach sehr wichtig und die uns auch helfen. Weil unser größtes Problem ist sozusagen, hier dieses Areal, das ist ja zwar Privatgrund vom Verein Kuratorium Wald, ist Privatgrund, aber die meisten Leute, die hier kommen, es sind im Jahr die 150.000 Leute, die hier kommen, glauben aber alle, das gehört nicht der Stadt Wien, das ist gehört alles der Stadt Wien, aber erhalten jetzt, und das kostet ungefähr sozusagen mit Bewässerung, mit allen Bipapo herum, im Jahr an die 150.000 Euro. Das ist relativ viel, das kann man durch Gastronomie oder sonst irgendwas nicht erwirtschaften und deshalb sagen wir einfach eine Unterstützung von Firmen, die durch eine Patenschaft für einen bestimmten Baum einfach übernehmen, ist uns sehr geholfen.
Jawohl, also man sieht, die Aufgabe hier ist gleichzeitig auch wahrscheinlich das Hobby.
Mehr ist auch, ja.
Sag einmal, wenn morgen wieder eine Situation wie Heimburg wäre, als welches Tier würdest du dann antreten?
Ja, ich würde, schön ist natürlich der Eisvogel.
Der Eisvogel. Warum der Eisvogel?
Es ist ein bunter Vogel, Eisvogel. Hirsch traue ich mir nicht nehmen, weil der Hirsch ist immer der Günther Nenning gewesen.
Ja, das ist.
Und, Gott hab ihn selig.
Ich verstehe. Du, ganz zum Schluss, unsere Speed-Fragen mit der Bitte um ein Stichwort. Heimburg oder heute, wo braucht es mehr Mut?
Heute.
Heute. Protest auf der Straße oder im Gesetzestext?
Auf der Straße.
Erfolg oder Widerstand, was prägt stärker?
Erfolg.
Politik überzeugen oder Öffentlichkeit mobilisieren?
Öffentlichkeit mobilisieren.
Damals Tierkostüm, heute Social Media Kampagne?
Tierkostüm.
Natur schützen durch Verbote oder durch Vernunft?
Durch Vernunft.
Wien oder Ispertal, wo beginnt das Umweltbewusstsein?
Überall.
Überall. Ehrenamt oder Machtposition, was verändert
Ehrenamt.
Mehr? Ja. Wenn die Natur heute sprechen könnte, würde sie schreien oder hoffen?
Schreien.
Wo urlaubst du am liebsten?
Am Himmel.
Am Himmel. Ich danke herzlichst. Danke, lieber Gerhard. Dankeschön. Danke.